Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Diese Reihe fühlt sich für mich so ein bisschen so an wie eine sehr lange Predigt verteilt auf verschiedene Sonntage. Das liegt ein bisschen daran, dass ich jetzt auch viermal hintereinander dran bin sozusagen. Also jetzt noch zweimal. Liegt einfach an den Terminen, dass es nicht anders ging. Und dass die letzten zwei Predigten dann der Achim und der Peter machen. Aber so fühlt sich das für mich so an wie so eine Predigt. Und ihr bekommt praktisch jeden Sonntag nur so einen Ausschnitt oder so einen Schritt weiter. Das ist für die ein bisschen schwierig, die die letzten zwei Sonntage nicht da waren. Mir macht es die Sache leichter, weil ich brauche nur so in einem Gedankengang drin bleiben und immer Schritte weitergehen. Heute habe ich es mir besonders leicht gemacht, weil ich am Anfang zum Beispiel einen Text vorlese, und zwar einen richtig langen Text. Ich lasse sozusagen die ersten 5 Minuten jemand anderen predigen. Eine geniale Predigt, deswegen hoffe ich, ihr könnt seid da nicht versucht, irgendwie abzuschalten, weil jemand nur was vorliest. Es schließt an das, was die ersten beiden Sonntage war, und fasst das so ein bisschen zusammen und führt eigentlich mitten rein in das Thema von heute. Außerdem mache ich es mir einfach, weil ich am Schluss der Predigt einen Clip zeige, der auch ein bisschen länger ist als sonst. Und es geht um Shakespeare. Ich hoffe, dass da nochmal so richtig viel tiefgehender Inhalt dann rüberkommt, ganz am Schluss. Und zwischen dem Vorlesen und dem Clip gehe ich mit euch einfach so ein bisschen durch eine Entwicklung im Leben Jesu, wo er von einem Menschen, der sehr beliebt war, zu einem Menschen wurde, der bekämpft wurde, jedenfalls von einer Gruppierung seiner Zeit. Und am Schluss habe ich dann sozusagen so eigentlich nur einen Gedanken, einen einfachen Gedanken, von dem ich wünsche, dass ihr den mitnehmt. Wird heute relativ simpel. Okay. Jetzt am Anfang allerdings, wenn ich was vorlese, müsst ihr euer Gehirn einschalten, denn sonst versteht man ihn nicht, wenn man nicht mitdenkt. C.S. Lewis, ich hatte das letztes Mal schon angekündigt, dass ich gern was vorlesen würde von ihm. Würde er noch leben, hätte ich ihn eingeladen, selber zu reden hier. So könnt ihr nur das hören, was er sagte. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, aber wenn ich da war, C.S. Lewis war ein genialer Denker, ein Schriftsteller, ein Professor für Literaturwissenschaften, Freund Tolkiens, überzeugter Atheist und später überzeugter Christ. Und ich lese was vor, sind 4 Seiten. Hört mal zu, da oben ist ein Bild von diesem guten Menschen, damit ihr ihn wenigstens vor Augen habt. 1950 hat er das geschrieben. Was sollen wir mit Jesus Christus anfangen? Wenn man es recht überlegt, ist das eine groteske Frage, denn in Wirklichkeit geht es nicht darum, was wir mit Jesus Christus anfangen sollen, sondern was er mit uns anfangen möchte. Das Mäuschen, das darüber nachdenkt, was es mit dem Elefanten anfangen soll, ist eine Witzfigur. Aber vielleicht hat es der Fragesteller anders gemeint, und seine Frage könnte etwa so heißen: Was sollen wir mit der Überlieferung der Aussagen und Taten dieses Mannes anfangen? In der vorletzten Predigt ging es um seine Aussagen. In der letzten Predigt um seine Taten. Wie sollen wir die Frage nach ihrer Geschichtlichkeit beantworten? Das aber stellt uns vor das Problem, 2 ganz verschiedene Dinge auf den gleichen Nenner zu bringen. Auf der einen Seite haben wir die sittlichen Lehren Jesu, die in ihrer Tiefe und in ihrer überzeugenden Nüchternheit von fast allen Leuten anerkannt werden. Sogar ausgesprochene Gegner des Christentums betonen oft, wenn ich mit ihnen diskutiere: Ich habe gar nichts gegen die Ethik des Christentums. Man scheint sich einig darüber zu sein, dass in den Lehren dieses Mannes und seiner Jünger moralische Wahrheit in reinster und höchster Vollkommenheit dargelegt ist. Da ist keine Spur von schwärmerischem Idealismus, sondern durch und durch Weisheit und Klugheit. Alles ist wirklichkeitsnah und taufrisch, wie es nur ein gesunder Menschenverstand hervorbringen kann. Das ist das eine Phänomen. Demgegenüber aber stehen die theologischen Aussagen dieses Mannes in ihrer kaum zu fassenden Ungeheuerlichkeit. Sie wissen alle, was ich meine, und ich möchte sehr betonen, dass Jesus nicht nur an einem Punkt seiner Karriere mit dieser für unser Gefühl unerhörten Anmaßung auftritt. Gewiss, da ist die eine Szene, die dann zu seiner Hinrichtung führt, als der Hohepriester ihn fragt: Wer bist du? Und er sagt, ich bin der Gesalbte, der Sohn des ewigen Gottes und ihr werdet mich am Ende der Zeiten wiederkommen sehen als Richter der Welt. Aber dieser Anspruch bleibt wirklich nicht auf diesen einen dramatischen Augenblick beschränkt. Wie ein roter Faden zieht er sich durch das Evangelium. So konnte Jesus beispielsweise zu jemandem sagen, ich vergebe dir deine Sünden. Es ist ganz in Ordnung, wenn ein Mensch einem anderen ein Unrecht vergibt, das er ihm zugefügt hat. Wenn mich jemand um 5 Pfund betrogen hat, so ist es durchaus möglich und vernünftig, dass ich sage, nun gut, ich vergebe dir, wir wollen nicht mehr darüber sprechen. Aber wie in aller Welt würden Sie es finden, wenn jemand Sie um 5 Pfund betrogen hätte und ich würde sagen, schon gut, ich vergebe ihm. Eine andere befremdliche Bemerkung scheint ihm fast zufällig über die Lippen zu kommen. Eines Tages sitzt dieser Mann auf einem Hügel und schaut auf Jerusalem hinab und plötzlich lässt er die erstaunlichen Worte fallen, wie oft habe ich Propheten und Weise zu dir gesandt? Und niemand entgegnet etwas darauf. Dabei hat er ganz beiläufig, als wäre das selbstverständlich, behauptet, er sei die Kraft, die durch die Jahrhunderte weise und führende Männer in die Welt gesandt hat. Oder nehmen wir eine andere seltsame Bemerkung. Fast alle Religionen kennen unbequeme Vorschriften. Dazu gehört das Fasten. Eines Tages erklärt dieser Mann plötzlich, niemand muss fasten, solange ich da bin. Wer ist dieser Mensch, der behaupten kann, seine bloße Anwesenheit setze alle normalerweise gültigen Vorschriften außer Kraft? Wer ist der Mann, der plötzlich, einfach so, den Schulkindern sagen darf, heute sei schulfrei? Manchmal geht er so weit zu behaupten, er, der Redende, sei völlig sünd- und fehlerlos. Ja, das ist sogar seine Grundhaltung. Ihr, zu denen ich spreche, seid allesamt Sünder. Und niemals macht er auch nur die geringste Andeutung, dass man ihm das Gleiche vorwerfen könne. Oder er erkühnt sich zu sagen, ich bin aus Gott gezeugt, ehe Abraham war, bin ich. Und denken Sie daran, was die Worte ich bin auf Hebräisch bedeuten. Also zur Erklärung, der alttestamentliche Name Yahweh wird übersetzt mit ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde, ich war, der ich war. So. Das ist der Name Gottes, den bei Todesstrafe kein menschliches Wesen in den Mund nehmen durfte. Das also ist das zweite Phänomen. Auf der einen Seite klar umrissene Maßstäbe moralischen Verhaltens, auf der anderen Seite Ansprüche, zu denen, falls sie nicht wahr sind, nur ein Größenwahnsinniger fähig ist. Hitler wäre daneben der vernünftigste und demütigste Mensch der Welt gewesen. Es gibt keine Übergänge vom Christentum zu anderen Religionen und nirgends eine Parallele zwischen ihnen. Wenn sie zu Buddha gegangen wären und ihn gefragt hätten, bist du der Sohn Brahmas? So hätte er geantwortet, mein Sohn, du lebst noch im Tal der Illusion. Wenn sie zu Sokrates gegangen wären und ihn gefragt hätten, bist du Zeus? So hätte er sie ausgelacht. Wenn sie zu Mohammed gegangen wären und ihn gefragt hätten, bist du Allah? Jetzt kommt was politisch Inkorrektes. So hätte er zuerst seine Kleider zerrissen und ihnen dann den Kopf abgeschlagen. Wenn sie Konfuzius gefragt hätten, bist du der Himmel? So hätte er wahrscheinlich etwa geantwortet, Bemerkungen, die nicht mit der Natur im Einklang stehen, sind geschmacklos. Keiner der großen Sittenlehrer der Welt hat sich je ähnliche Dinge angemaßt wie Jesus. Meiner Meinung nach kann nur Gott selbst solche Dinge sagen oder ein schwer geistesgestörter, dessen ganze Persönlichkeit von seinen Wahnvorstellungen zerrüttet ist. Wenn Sie sich einbilden, Sie seien ein weichgekochtes Ei, weil Sie gerade nach einem Stück Toast suchen, das Ihnen zusagt, dann ist Ihnen vielleicht noch zu helfen. Aber wenn Sie sich einbilden, Sie seien Gott, dann sind Sie ein hoffnungsloser Fall. Ich finde das bestechend in seiner Gedankenführung. Und diese Gedanken führen uns genau zum Thema von heute. Sie führen uns genau zu einer Auseinandersetzung, die Jesus mit seinen Zeitgenossen hatte und in die er immer tiefer reingerutscht ist und die schließlich dazu führte, dass er mit seinem Leben bezahlte. Denn wenn man sich das Leben Jesus so anschaut, wir haben uns daran gewöhnt, dass er hingerichtet wurde, aber wenn man das mal versucht irgendwie neutral zu sehen, dann ist das doch eigentlich merkwürdig. Ein Mann zieht 3 Jahre umher. Er predigt Versöhnung, Frieden, Gewaltlosigkeit. Er heilt Menschen. Er begegnet Leuten mit Liebe. Er kümmert sich um die Schwachen. All das. Und zum Schluss wird er standrechtlich hingerichtet. Warum? Stellt euch vor, Mutter Teresa wäre nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern wir hätten in den Nachrichten plötzlich davon gelesen, dass sie verurteilt und hingerichtet worden ist. Wir wären erschüttert. Wir würden fragen, boah, was war da los? Was haben wir nicht gewusst? Was hat solchen Hass ausgelöst gegenüber einem Menschen, der doch das Gute verkörpert? Warum wird ein Guter verurteilt und getötet? Jesus zog, je länger er lebte und wirkte, desto mehr Ablehnung auf sich, Feindschaft. Und zwar Feindschaft der religiösen Leute. Auch ein bisschen der Machthaber, der politischen, aber nicht zu sehr. Erstmal der religiösen Leute. Der Theologen, der Schriftgelehrten, der Pharisäer, der Priester. Am Anfang diskutierten sie nur mit ihm. Oder ganz am Anfang stellten sie ihm nur kluge Fragen. Dann diskutierten sie mit ihm. Dann eskalierte gegen Ende die Situation immer wieder, fast, beinahe hätte man ihn am liebsten gleich. Und dann wird ihm ganz am Schluss ziemlich kühl kurzer Prozess gemacht. Und bei dieser Diskussion, bei dieser Auseinandersetzung, dieser Feindschaft, ging es immer um die eine Frage: Wer bist du? Und weil Jesus mit seinen Worten und mit seinen Taten immer offener sagte, wer er ist, wer er behauptet zu sein, wurde die Wut derer, die das nicht glauben konnten oder nicht glauben wollten, immer größer. So, und jetzt lese ich ein paar, oder ich streife ein paar kurze Szenen aus seinem Leben einfach. Hier vorne findet ihr immer die Bibeltexte dazu. Ich werde die nicht vorlesen, sondern ihr könnt die lesen oder ihr hört mir einfach nur zu. Praktisch wer will, kann wieder oben mitlesen oder wie wenn ihr eine Bibel vor euch hättet und nachschlagt, ob auch ungefähr passt, was ich so sage. Ja? Also da steht viel Text, aber wir werden den nicht gemeinsam lesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr so reinschauen. Das erste ist eine kurze Szene aus Matthäus 12. Jesus geht mit seinen Jüngern am Sabbat durchs Kornfeld, durch irgendwelche Kornfelder, und die Jünger essen. Ich habe noch nie so richtig verstanden, warum die das machen, aber sie nehmen irgendwie die Körner da raus und essen die. Also ich meine, das mache ich auch schon mal so ein, zwei, ne? Aber irgendwie versuchen sie davon satt zu werden. Hat man das gemacht? So, keine Ahnung. So, und dann werden sie erwischt. Nicht vom Bauern, dem das Feld gehört, sondern von den Pharisäern, die sagen, hey, das, was ihr da tut, ist am Sabbat verboten. Und jetzt antwortet Jesus ihnen, und ich sag's mal mit meinen Worten, sowas Ähnliches wie, ich habe ihnen das erlaubt. Der Menschensohn, damit meint er sich, ist Herr über den Sabbat. Wenn ich sage, dass etwas am Sabbat okay ist, dann ist es okay. Kurz darauf, nächste Szene. Auch hier oben die nächste Folie. Er kommt in eine Synagoge und die Pharisäer versuchen ihm eine Falle zu stellen. Da ist nämlich ein Mann mit einer verkrüppelten Hand und sie lenken so ein bisschen seinen Blick auf ihn oder warten darauf, dass er es selber bemerkt. Und die Frage ist, na, darf man am Sabbat heilen? Sie wissen, Jesus wird wohl kaum es nicht tun, so gut kennen sie ihn schon. Er wird es wohl kaum nicht tun, aber wenn er es tut, dann übertritt er ein Gesetz, ein religiöses Gesetz, und dann haben wir ihn am Wickel. Da können wir ihm ans Bein pinkeln. Und natürlich tut er es. Heilt diesen Mann. Und dann steht da, die Pharisäer gingen hinaus und beschlossen, dass Jesus sterben müsse. Also, ein bisschen Korn, was da die Jünger da essen am Sabbat, eine kleine Heilung am Sabbat. Warum erregt das so viel Hass und den Beschluss zur Tötung? Es ist nicht das Korn, es ist nicht die geheilte Hand. Es ist der Anspruch, mit dem Jesus das macht. Er nimmt für sich einen Anspruch, ich darf mich über ein göttliches Gebot stellen. Ich darf es einfach übertreten, ich darf es einfach verändern. Und das darf nur einer, nämlich der das Gebot gegeben hat. Ne? Das ist das, was die Pharisäer wütend macht. Weitere Szene. Jesus spricht in einem Haus, das Wohnzimmer ist brechend voll. Vier Leute wollen ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen und sie kommen nicht dadurch, deswegen klettern sie aufs Dach, buddeln das Lehmdach so auf, das Zeug bröselt da oben runter, Jesus muss aufhören zu predigen und sie lassen ihn da so runter, vor seine Füße. Und dann sagt Jesus etwas sehr Merkwürdiges zu diesem Mann. Er sagt, du Mensch, deine Schuld ist dir vergeben. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist nett, aber das war nicht deswegen, warum wir ihn dir da runtergelassen haben, mein Freund. Jesus sagt diesen Satz, der ja eigentlich nicht passt, ne? Da liegt ein Gelähmter und er vergibt ihm die Schuld. Weil das ein Stich durch das Herz der Pharisäer ist, die da sind und ihn beobachten. Ich glaube, er sagt ihn nur wegen diesen da. Denn denen schießt sofort ein Gedanke durch den Kopf. Was maßt er sich an? Niemand kann Sünden vergeben, nur Gott. Das ist Gotteslästerung. Jesus weiß genau, was sie denken und diesmal schnappt seine Falle zu. Er sagt nämlich dann, okay, was ist leichter? Zu so einem Mann zu sagen, hey, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf und geh umher? Ich habe oft gehört, wie Leute in den Predigten sagten, natürlich ist das Leichtere, steh auf und geh umher zu sagen, weil jemand zu heilen ist viel leichter, als ihm die Schuld zu vergeben. Aber das ist völliger Quark. Jesus meint es genau andersrum. Natürlich ist es viel, ich kann doch hier zu jemandem sagen, hey, deine Sünden sind dir vergeben? Keiner kann nachprüfen, ob sich da jetzt was getan hat. Sag ich aber zu jemandem, hey, steh auf und geh, und das ist jemand, der noch nie aufgestanden ist und gegangen ist. Das ist der heißere Satz. Ob das funktioniert. So, Jesus sagt, schaut zu, ich sage jetzt auch noch den schwierigen Satz, damit ihr merkt, dass ich Vollmacht habe, Sünden zu vergeben. Steh auf, nimm deine Tragbare, geh nach Hause. Und dann tut er das. Also indirekt sagt Jesus mit dieser Sache, was er da, mit dieser ganzen Szenerie, ich bin Gott. Ich bin die Instanz, die vergibt. Und wenn ihr es nicht glaubt, schaut, ich kann auch sagen, steh auf und geh nach Hause. Dürfte doch die schwierigere Sache sein, oder? Also für die Heilung haben sich Massen natürlich begeistert, aber für das, dass jemand indirekt behauptet, er sei Gott, haben ihn die Theologen mehr und mehr, ja, ich sag gehasst, mehr und mehr gehasst. Johannes, wir gehen jetzt weiter, schreibt eigentlich sehr schön über ein paar Kapitel in seinem Evangelium, ungefähr von den Kapiteln 1 bis 10 oder 11, wie sich das entwickelt hat. Nur Johannes überliefert so richtig lange Gespräche von Jesus mit den Leuten. Und in diesen Kapiteln geht es um Diskussionen zwischen Jesus und den Juden. Johannes hat manchmal Juden gesagt, wenn er Pharisäer oder Schriftgelehrte meinte. Man kann das nicht so ganz genau bei ihm auseinanderhalten. Wann redet er mit dem normalen Volk und wann mit den Theologen? Das Ganze geht los, ich bin jetzt im Kapitel 6, glaube ich, mit dem Wunder, wo Jesus hier das Brot vermehrt. So, kennt ihr? Und die Leute finden das natürlich cool und einen Tag später finden sie ihn wieder und wollen eine Wiederholung dieser Sache. Und dann lehnt Jesus ab und ich kürze sehr, sehr ab. Ne? Das ist, wenn man die Kapitel lesen würde, viel länger. Da sagt er, ihr braucht eine ganz andere Art von Brot. Ihr braucht das Brot, das echtes Leben gibt, ewiges Leben. Und in einem Gespräch, das Gespräch findet in einer Synagoge statt, macht Jesus dann deutlich, dass er dieses Brot sei. Und dass der Glaube an ihn dieses Leben gibt. Ich zitiere mal, was dann die Zuhörer für eine Reaktion zeigen. Ich glaube, das steht auch da oben. Die Zuhörer murrten, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Sie sagten, wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Er ist doch Jesus, der Sohn Josefs. Wie kann er behaupten, ich komme vom Himmel? Das ist genau das, was Menschen bis heute ärgert, wenn sie sich länger mit Jesus beschäftigen. Irgendwann muss einen das ärgern. Moral und Wunder, kann man glauben, kann man nicht glauben, nett finden oder nicht. Aber diese Art von Selbstaussagen. Wir sollten nicht annehmen, dass die Leute früher, weil sie halt nicht so helle waren oder unaufgeklärt oder so, das irgendwie leichter geschluckt hätten, wenn ein Mensch vor ihnen steht und sagt, hey, ich bin vom Himmel gekommen. Das ist den Menschen genauso gegangen wie uns heute. Wie geht's dir damit, dass dieser Jesus sagt, ich bin das Brot, was du zum Leben brauchst und ich komme von Gott, vom Himmel. Ein Kapitel später oder zwei, nee, ich glaube, es ist noch im selben Kapitel, ja, sagt Jesus es jedenfalls noch krasser. Da sagt er nicht nur, ich bin das Brot, so, sondern er sagt, wisst ihr was, ihr müsst mich essen, wie Brot. Ja, ihr müsst mein Fleisch essen, dann werdet ihr leben. Als sie das hörten, sagten viele, die sich Jesus angeschlossen hatten, was er da redet, geht zu weit, sowas kann man nicht mit anhören. Spürte diese Spannung, die da reinkommt. Jesus finden viele Leute okay, damals schon und heute schon. Aber sagt diesen Leuten, die Jesus ganz okay finden, mal, dass Jesus solche Sachen gesagt hat und dass er sie ernst meinte. Sag mal einem Andersgläubigen, dass Jesus sagt, du brauchst mich, sonst wirst du nicht leben. Das ist Zündstoff. Ich habe die Woche so rumgesappt, abends, ab und zu an, eigentlich jeden Abend. Almut war nicht da und dann saß ich da immer. Und wir haben nur die Öffentlich-Rechtlichen, das ist so langweilig. Na, jedenfalls sepp ich da in so eine Diskussion rein, eine langweilige Diskussionsrunde. Ich war nur 5 Minuten dabei, aber da ging es gerade so, ich kriege das gar nicht mehr so ganz zusammen, es ging irgendwie um Papst und diese Pius-Bruderschaft und irgendwie diese antisemitischen Aussagen von irgendeinem Priester oder was. Auf jeden Fall war da ein Vertreter des Zentralrats der Juden und er warf einem katholischen Geistlichen, der auch da war, vor der Papst hätte die Missionierung der Juden befürwortet, also die christliche Mission bei den Juden befürwortet, oder er hätte sie nicht vehement genug abgelehnt oder irgendwie sowas in diese Richtung. Und so sei ja schließlich kein Dialog zwischen Religionen möglich, ne? Und der katholische Mensch dementierte das und sagte, das ist ganz falsch verstanden worden, hat der Papst nie gesagt oder wie auch immer. Und ich dachte, ich saß irgendwie da und dachte, hey, was redest du? Okay, ich würde das im Fernsehen wahrscheinlich auch dementieren. Das ist ja auch schwierig, aber was anderes ist das, was Jesus hier sagt, als Missionierung Andersgläubiger. Wenn Jesus, das waren jüdische Menschen, und Jesus sagt ihnen, ihr braucht mich, sonst werdet ihr nicht leben. Der Glaube an mich bringt, was ist das anderes als Missionierung? Esst mich, sonst werdet ihr nicht leben. Dass das den interreligiösen Dialog erschwert, ist mir schon klar, aber was soll man mit solchen Aussagen sonst machen? Soll ich sagen, wir Christen, wir brauchen Jesus, sonst werden wir nicht leben, und andere brauchen eben anderes? Das kann man schon machen, aber was ist dann mein Glaube noch? Wer ist dann Jesus noch? Dann ist Jesus halt ein Religionsstifter neben vielen anderen, und man kann sich fragen, ob wir wirklich noch einen nötig gehabt hätten. Also was Jesus da sagt, das muss jeden auf die Palme bringen, der das nicht glaubt. Okay, die Diskussion geht dann weiter im 8. Kapitel. Und Jesus, wie er das manchmal so macht, er spitzt sie auch noch zu. Er versucht das nicht zu entschärfen, sondern er spitzt es auch noch zu. Er wird verbal richtig provokant und krass. Es geht dann um die Diskussion, dass die Juden, die ihm gegenüberstehen, sagen, hey, also was wir haben, wir sind Abrahams Kinder. Das heißt, wir gehören zu dieser Linie von Abraham her, zum Volk Gottes. Das macht unsere Religion aus und unsere Beziehung zu Gott. Was brauchen wir mehr? Und Jesus sagt dann, ihr sagt, ihr seid Abrahams Kinder. Gut, ich sage euch was. Es sind immer meine Worte, ne? Da oben könnt ihr es lesen, wie es genau steht. Ich sage euch was. Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, dann würdet ihr nicht versuchen, mich zu töten, dann würdet ihr mir glauben. Wenn ihr Gott kennen würdet, würdet ihr mir glauben, weil ich komme von Gott. Und dann macht er es ganz krass, er sagt, euer Vater ist nicht Abraham und nicht Gott, ihr seid Kinder des Teufels. Wow, das ist gekonter diplomatischer interreligiöser Dialog. Also er sagt, die Wahrheit ist auf meiner Seite, auf eurer Seite ist die Lüge. Und die Leute, als Reaktion, erklären sie Jesus für verrückt. Man hat das Gefühl, sie ärgern sich gar nicht so groß darüber, was er sagt. Ihnen ist klar, ja, der Mann hat, sie sagen es so, er ist besessen, ein Dämon reitet ihn. Keine Frage. Ich lese es mal vor. Da sagten sie, jetzt sind wir sicher, dass ein böser Geist aus dir spricht. Abraham ist gestorben. Die Propheten sind gestorben. Und du sagst, wer sich nach meinem Wort richtet, wird in Ewigkeit nicht sterben. Unser Vater Abraham ist tot. Du willst doch nicht etwa behaupten, dass du mehr bist als Abraham. Auch die Propheten sind gestorben. Für wen hältst du dich eigentlich? Und dann sagt Jesus, dass er schon da war, bevor Abraham überhaupt gelebt hat. Ja, das ist gerade, glaube ich, C.S. Lewis eben auch zitiert. Ich war schon, bevor Abraham war. Und als er das sagt, eskaliert die Situation. Sie greifen nach ein paar Steinen und sie meinen, jetzt machen wir hier gleich kurz einen Prozess. Das ist ja unerträglich, was er sagt. Sie wollen ihn steinigen, Jesus kommt aber davon. Und jetzt noch letzter Abschnitt im Johannesevangelium. Das ist dann nicht mehr dasselbe Gespräch, sondern zwei Kapitel weiter hinten, Kapitel 10. Aber wieder eine ähnliche Situation. Jesus hat da nicht vom Brot und so geredet, sondern hat es anders ausgedrückt. Er sagte diesen schlichten Satz, ich und der Vater sind eins. Und dieser Satz bringt die Leute zum Kochen. Da hoben die Leute wieder Steine auf, um ihn zu töten. Jesus aber sagte zu ihnen, viele gute Taten habe ich vor euren Augen getan, die meine Verbundenheit mit dem Vater bezeugen. Für welche davon wollt ihr mich steinigen? Sie gaben ihm zur Antwort, wir steinigen dich nicht wegen deiner guten Tat, sondern weil du ein Gotteslästerer bist. Du bist nur ein Mensch und gibst dich als Gott aus. Das ist sozusagen in radikalster Klarheit die Sache, um die es geht, warum er bekämpft wurde. Du bist nur ein Mensch, du gibst dich als Gott aus. Darum musste er sterben. Das spielt danach aber bei seiner Gerichtsverhandlung auch eine Rolle. Das Urteil wird gefällt, als er sagt, ja, ich bin Sohn Gottes. Das ist aber das, was uns dann nächstes Mal beschäftigt. Ich denke, das wäre heute nicht mehr so. So würden wir nicht mit einem Menschen umgehen, der sagt, er sei Gott. Jedenfalls nicht in unserem Rechtsstaat. Wir würden Jesus wegschließen. Wir würden ihm starke Medikamente geben oder so. Vielleicht würde der Sektenbeauftragte vor seiner Gruppierung warnen. Vielleicht würde Stefan Raab ihn in eine Sendung einladen und zur Belustigung der Nation ihn ein bisschen darüber ausfragen, wie das ist als Gott. So. Also der moderne Kampf gegen einen Menschen, der sagt, er sei Gott, der sieht sicher anders aus als Steinigung und Hinrichtung in unserem Land. In nicht wenigen Ländern dieser Erde sterben heute Christen, weil sie an dieser Aussage festhalten. Ich habe das nicht gewusst, aber im Irak werden Christen derzeit geradezu ausgerottet. Wer Glück hat, wird verjagt, wer Pech hat, wird auf der Straße erschossen, wenn man in seinem Pass sehen kann, dass er Christ ist. Ihr habt davon wahrscheinlich noch nie in den Nachrichten gehört, ich auch nicht. Aber googelt es mal, googelt mal Christenverfolgung und Irak. Dann sind da Beiträge vom Spiegel, FAZ, Tagesschau, Bischof Huber hat dazu was gesagt. Dass es nicht mehr lange dauert und wir haben im Irak keine mehr. Und ich finde schon merkwürdig, dass die Weltöffentlichkeit das irgendwie dermaßen nicht interessiert. Auf jeden Fall, wir denken irgendwie mit so einem Schauer an Nero und die Christenverfolgung und irgendwie Löwen, die dann Christen zerfleischen da, die ersten Märtyrer. Aber heute passiert Schlimmeres oder jedenfalls mehr, öfter. Und dass wir das nicht so erleben, das liegt nur an unserem Glück, dass wir in diesem Land leben. In diesem Teil der Erde. Ihr könnt mal auf die Seite von Open Doors gehen. Die haben so einen Index gemacht, in welchen Ländern ist es am schlimmsten. Und die Länder, die am heftigsten sind, sind Saudi-Arabien, Iran, Malediven, Bhutan, Jemen, Afghanistan, Laos, China, Somalia, Sudan. So, nicht überall da werden Christen gleich auf der Straße erschossen, aber heftig verfolgt, unterdrückt und dürfen auf keinen Fall ihren Glauben irgendwie bekennen oder offenlegen. Also Jesus wurde bekämpft und er wird es noch. Man könnte fast sagen, ich glaube, heute ist das die gefährlichste Religion, die man annehmen kann. Das Christentum, außer man lebt in der westlichen Welt. So, was machst du jetzt aber mit diesem Mann? Was machst du mit einem Mann? Oder wie er sagt, was sollen wir mit Jesus anfangen? Der sagt, mein Anspruch ist, Gott zu sein, von Gott zu kommen. So, ich wollte euch ja zum Schluss diesen einen Gedanken mitgeben, der mir wichtig ist. Und das ist der Gedanke, der mich entscheiden lässt, ja, ich glaube diesem Mann. In diesem Gedanken spielen zwei Worte eine Rolle, Wahrheit und Liebe. In Jesus begegnet mir jemand, der behauptet, die Wahrheit zu sagen. Er behauptet sogar, er sei die Wahrheit. Und zwar die Wahrheit über dieses Leben, über Gott, über den Tod, über das Leben nach dem Tod, über den Sinn des Lebens, woher wir kommen, wohin wir gehen, wie das Leben gelingen kann. Jesus behauptet, er hätte die Wahrheit in diesen Fragen. Er sei sie. Und er sagt, wenn du diese Wahrheit bei mir findest, dann wird dich diese Wahrheit frei machen. So. Das behauptet Jesus. Jetzt bieten andere Religionen auch Wahrheit an. Sie beschreiben die Welt ein wenig anders vielleicht. Vielleicht ist es mir das sympathischer oder weniger sympathisch. Aber theoretisch alle könnten wahr sein. Dann gibt es auch noch ein paar verrückte Wahrheiten von irgendwelchen Spinnern, die auch irgendwas glauben und das versuchen irgendwie weiterzugeben. Dann gibt es noch die Wahrheit des Materialismus vielleicht oder des Rationalismus oder was weiß ich, was man so für Wahrheit tanken kann und glauben kann. Dass Jesus also eine Wahrheit anbietet, das erregt ein bisschen meine Aufmerksamkeit, aber ich bin eigentlich ein Mensch, der Wahrheit nicht so schnell glaubt, nur weil es eine Wahrheit ist, die da jemand meint. Ja, also vor allen Dingen, wenn es so viele Wahrheiten gibt. Sehr vieles an dem, was Jesus an Wahrheit sagt, leuchtet mir ein, muss ich sagen. Vieles von dem, was Jesus sagt, ist leicht zu glauben. Aber die entscheidenden Wahrheiten, die Jesus sagt, sind nicht leicht zu glauben und leuchten mir auch nicht ein. Dass jemand sagt, er sei Gottes Sohn, leuchtet mir nicht ein. Warum glaube ich das also? Weil da noch mehr ist als nur jemand, der mir sagt, hey, das ist die Wahrheit. Noch etwas an Jesus lässt mich nicht los. Und das ist die Kraft, mit der er diese Welt liebt. Ich sehe bei diesem Jesus eine Liebe zu Menschen, die überirdisch ist. Eine Liebe, die sogar bei seinen Feinden, die ihn nachher ans Kreuz nageln, nicht aufhört. Wenn Gott irgendwie ist, dann so, denke ich. Ich sehe Liebe übrigens auch anderswo in der Welt. Ich sehe Menschen, die lieben. Ich sehe Menschen, die sich gegen Gewalt nicht mit Gewalt auflehnen. Die sich aufopfern, die sterben, wenn es sein muss. Ich sehe solche Liebe schon, aber selten. Und wenn ich sie sehe, dann freue ich mich zwar, aber es gibt mir eigentlich nicht die Hoffnung, dass diese Liebe, die Menschen da geben, wirklich die Kraft haben wird, die Welt zu verändern. Irgendwie scheint es mir einfach ein gutes Aufbäumen gegen den Hass, aber doch wird der Hass gewinnen zum Schluss. Nur bei Jesus sehe ich Liebe, die mir den Atem nimmt, von der ich fast sagen kann, die ist göttlich, oder? Die ist echt, die ist wahr. Und gleichzeitig sagt mir dieser Jesus, das ist die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Versteht ihr? Der Gedanke, den ich euch mitgeben will, ist, ich glaube an Jesus, weil der Mann, der diese ungeheuerlichen Aussagen über sich selbst machte, ich und der Vater sind eins und so Dinge, weil dieser Mann diese Wahrheit nicht anders durchsetzt als mit Liebe. Er hat sogar riskiert, dass sie sich dann gar nicht so wahnsinnig gut durchgesetzt hat. Aber Gewalt war nicht drin. Leute einfach überreden war nicht drin. Sondern die Wahrheit hinhalten und lieben. Dass das bei ihm zusammenkommt, Wahrheit und Liebe, das ist das, woran ich nicht vorbeikam. Und das sehe ich sonst nirgendwo. Und das ist eigentlich der Gedanke, den ich euch mitgeben will. Nimm diesen Gedanken einfach mal und frag dich, was denke ich über diesen Menschen? Ist es möglich, dass er Gottes Sohn war? Mich zieht das magisch an. So, jetzt habe ich ja gesagt zum Schluss ein Clip, der fasst eigentlich das, was ich jetzt zum Schluss gesagt habe, in Bilder. Allerdings geht es in dem Clip nicht um Jesus, sondern Romeo und Julia. Das heißt, ihr müsst ein bisschen um die Ecke denken, wenn ihr das jetzt gleich schaut. Es ist aber auch eine, also es bringt diese Wahrheit nochmal, diese Art von Liebe, die mir hilft zu glauben, dass auch das wahr sein könnte, was ich kaum glauben kann, was mein Verstand nicht begreift. Und es ist eine Überleitung zum nächsten Mal, wo aus dem Hass der Leute Verurteilung und Opfertod Jesu wird. Ne? Also es ist eine Szene aus Shakespeares, Romeo und Julia, eine geniale, moderne Inszenierung, Original-Shakespeare-Text, aber Hollywood-Film. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich. Wer es nicht kennt, am Anfang sieht man da so zwei Typen sitzen, zwei junge Typen. Die gehören zu den Montagues. Und das sind die Guten, sage ich jetzt mal so. Romeo ist auch einer von ihnen. Also das ist sozusagen, die ersten, die ihr da seht, ist so sein Clan, auch wenn die da mit Waffen rummachen. Aber das sind die Guten. Und dann gibt es da die Familie der Capulets, das sind ihre Feinde. Und Romeo hat sich ja in Julia verliebt, eine der Capulets. Und dann taucht irgendwann in der Szene ein Typ auf mit Koteletten und man muss wissen, dass das der Bruder von Julia ist. So, schaut euch den Clip an. Ist nicht schwer zu verstehen, welche Person Jesus verkörpert. Ich bete zum Abschluss. Jesus Christus, ich komme genau bis hierhin, ich von mir aus. Ich fühle mich angezogen von deiner Wahrheit und dem, was du gesagt hast. Nicht alles davon verstehe ich, aber das hilft mir eigentlich zu glauben, dass du Gott sein könntest, weil wenn Gott redet, gehe ich nicht davon aus, dass ich alles verstehe. Und mich zieht an, wie du mit Menschen umgegangen bist, wie du liebst, wie du gehandelt hast. Aber ich komme nur bis zu diesem Punkt, wo Glaube möglich ist. Aber in uns tobt dieser Kampf wie damals, dieser Kampf darum, wer bist du wirklich? Kann man dir das abnehmen, was du gesagt hast, was unseren Verstand übersteigt? Und Herr, an diesem Punkt kommen wir nicht weiter, da brauchen wir es, dass du tatsächlich dann redest in unser Leben rein, dass du handelst in unser Leben rein. Und darum bete ich, dass du das tust, heute Nachmittag, morgen, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, dass da, wo wir nach dir suchen und dich fragen, dass du dann von deiner Seite dich uns zeigst, so dass wir glauben können. Wir brauchen es eigentlich, dass du uns Glauben schenkst. Von unserer Kraft heraus fest glauben können wir eigentlich gar nicht. Ich bete, dass du uns Glauben schenkst. Danke für das, was du gesagt und getan hast. Und danke, Herr, dass ich glauben kann, dass du lebendig bist. Ich bete für die, die das ganz schwer haben, das zu glauben, dass du dich ihnen selbst zeigst. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.